ist auch, also auch die vorige Ausgabe ist aufgenommen worden, da kann man also reingucken. Das ist vielleicht als Entscheidungshilfe auch gar nicht blöd. Also wenn man auf dem Videoportal mal guckt, im Sommersemester 2014, da ist die vorige Ausgabe dieser Veranstaltung auch online und dann sieht man, was in etwa abgeht. Okay. Alles klar. Nächster organisatorischer Punkt. Ich persönlich würde gerne von 12 Uhr bis 13.30 Uhr machen, wenn das keine wesentlichen Hindernisse gibt.
Dann kann ich nicht mehr essen.
Achso, mein Punkt ist gerade, dass man dann essen kann, wenn man dann zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr essen kann.
Ja, dann hat die Mensa noch.
Ja, also das war gerade die Idee daran. Also ist, gut, je nachdem, ob man gerne früher oder gerne später isst. Also ist, ich finde irgendwie vor 12 Essen irgendwie immer dahin, weil Frühstück noch gar nicht verdaut wird. Okay, dann ist das anscheinend halbwegs Konsens. Gut, dann machen wir also 12 Uhr bis 13.30 Uhr. Ich würde auch heute schon um 13.30 Uhr aufhören. Ich habe nämlich um 14 Uhr gleich die nächste Veranstaltung. Gut. Dann Übungsbetrieb. Das wollte ich hier lose einflechten, mache ich meistens so. Ja, also es gibt ab und zu mal einen Zettel und es gibt ab und zu mal Abgabetermine und dann besprechen wir den ab und zu mal im Tutorium hier. Das Tutorium wird nicht so leicht zu unterscheiden sein von der normalen Vorlesung, wie eben schon richtig beobachtet wurde. Also auch die normale Vorlesung mache ich ganz gerne nicht nur alleine, sondern interaktiv. Das lässt sich in so kleinen Gruppen auch eigentlich immer ganz gut machen. Ich versuche immer so ungefähr alle zwei Wochen einen Zettel rauszugeben. Die Zettel, schon aus Gründen der natürlichen Kontinuität und natürlich auch der Arbeitsersparnis, verwende ich im Wesentlichen die Zettel vom Vorjahr wieder, allerdings dann immer mit leichten Änderungen, nicht? Aber das heißt, man kann sich also auch die Zettel schon mal online angucken bei der letztjährigen Veranstaltung, nicht? Da gibt es auch eine Homepage, wo man sich das ansehen kann. Das Bearbeiten der Zettel ist anders als zum Beispiel in Theorie der Programmierung und sowas hier nicht völlig optional. Also das ist jetzt eine Portfolio-Prüfung. Ja? Also auch, es gab eine Zeit lang, da wurden die irgendwie nicht gerne gesehen. Jetzt sind sie wieder ganz toll, glaube ich. Portfolio-Prüfung heißt, die Note setzt sich am Ende zusammen aus der mündlichen Prüfung und dem Erfolg bei der Bearbeitung der Zettel im Verhältnis 1:1. Das ist typischerweise eine Regelung zum Vorteil der Studierenden. Prüfung ist mündlich natürlich. Nicht? So ein Umfang hier kann praktisch flexibel vereinbart werden. Also können wir irgendwann mal. Es muss natürlich da sein und es muss ein Beisitzer da sein irgendwie und dann machen wir halt Prüfung. Bearbeitung der Zettel bei solchem Zulauf hier würde ich also sehe ich jetzt keine Rechtfertigung mehr, hier Gruppenabgabe anzusetzen. Also so viel arbeiten kann ich dann doch noch. Ja, also dann bitte ich also um Einzelabgabe. Das soll keinen davon abhalten, die Zettel in der Gruppe zu lösen. Ja, also von mir aus kann der ganze Haufen auf einmal da sitzen und die Zettel gemeinsam lösen, nur bitte getrennt aufschreiben. Und zwar erkennbar getrennt, also jetzt nicht nur getrennte Handschriften, sondern also bitte getrennte Texte verfassen. Das ist verfahrenstechnisch im Grunde alles und weitere Nachfragen.
Also ist schon richtig, nur die zwei Termine. Es kommt nichts, also Donnerstag und Freitag.
Es ist eine 4 SWS-Veranstaltung, es gibt keine geheimen Treffen zwischendurch, die jetzt nicht da stehen oder so, sondern nicht. Also ich trenne das halt nicht offiziell in Übung und Vorlesung, sondern es ist halt mal Übung, mal Vorlesung.
Was bedeutet, dass ich einen Strom?
Brauchen wir dringend. Wir sind sogar richtig über, nicht? Die passen gar nicht an die Tische. Das ist wahrscheinlich jetzt hier gegen die Feuerschutzvorschriften, was hier dann passiert. Stimmt, wir haben ja sogar eine Außentür. Okay, ja, weitere Fragen. Jo, dann machen wir erstmal so ein bisschen Überblick. Viel Überblick wird es nicht. Ist an sich übersichtlich. Ist alles in Abkürzungen. Wir befassen uns im größten Teil der Veranstaltung mit dem sogenannten, jetzt muss ich einmal ausschreiben, of Communicating Systems. Das sagt man nicht oft in der Länge, deswegen habe ich auch eben gestutzt und musste erstmal gucken, ob das die richtige Expansion dieser Abkürzung ist. Also sprich mit CCS. CCS ist eine sogenannte Prozessalgebra. Das heißt, in CCS baut man Terme, wie man das in jeder Algebra tut. Ja, also Monoiden baue ich Terme aus Plus und Mal. In Prozessalgebra baue ich Terme aus nicht-deterministischer Auswahl und Parallelkompositionen und Optionen und dergleichen. So, da gibt es also eine Syntax praktisch. Ja, man hat dann eine Semantik auch zu dieser Syntax, die in diesem Falle darin besteht, dass man jedem solchen Term ein LTS zuordnet, auch wieder eine Abkürzung expandiert zu. Label Transition System oder Behavior Systems. So, das sind also grafische Strukturen praktisch, die Zustandsentwicklung eines Prozesses darstellen. Und die Denotationen sind von solchen Termen in diesem Prozesskalkül. Die Idee an dem Ganzen ist eben einzufangen, das, was passiert, wenn ich, ja, wie der Name schon sagt, Prozesse nebenläufig laufen lasse und diese Prozesse dabei untereinander Nachrichten austauschen, deswegen Communicating Systems. Nächster Punkt auf der Agenda ist Logik. In diesem Falle sogenannte Hennessy-Mirner-Logik. Das ist eine sehr einfache Modallogik, die ja, über solche Label Transition Systems redet. Der Mirner, der hier auftaucht, ist derselbe, der das da erfunden hat. Roman Mirner, verstorben, ja, vorletztes Jahr oder sowas, also das ist noch relativ aktuell, weil das in der Informatik so ist. Hennessy lebt noch, glaube ich. So, das ist also eine Logik, die mir gestattet, auf disziplinierte Art über Label Transition Systems zu reden. Auf disziplinierte Art heißt, ich kann nicht zu viel ausdrücken. Ich kann keine Eigenschaften ausdrücken, die mir Prozesse unterscheiden, die ich eigentlich nicht unterscheiden können will. Das ist generell ein Stichpunkt, der hier eine zentrale Rolle spielen wird, nämlich Äquivalenzen. Was sind Äquivalenzbegriffe zwischen Prozessen und wann betrachte ich zwei Prozesse als ununterscheidbar? Die Idee dabei ist immer, dass man so einen Prozess als Blackbox ansieht.
Also man sieht nicht, wie der verdrahtet ist, man sieht nur, wie er sich verhält und man will Äquivalenzbegriffe entwickeln, die also zwei Prozesse nur dann unterscheiden, wenn sie sich tatsächlich auch in einem geeigneten Sinne verschieden verhalten. Das ist allerdings dann kein wirklich besonders eindeutiger Begriff, also es gibt sehr viele von diesen Äquivalenzen und man kann sich also lange darüber prügeln, welche davon also die richtige ist.
Machen wir das hier dann auch?
Ja, das genau. Ja.
Also wir sehen uns jedenfalls verschiedene von diesen Äquivalenzen an und prügeln dann bitte nur draußen. So, jetzt um mal bei den coolen Abkürzungen zu bleiben, kommt als nächstes, naja, das ist jetzt kein wirklicher Begriff, das heißt vollständig der... Der Mü-Kalkül ist eine Erweiterung der Hennessy-Milner-Logik, die dazu dient, temporale Eigenschaften auszudrücken. Also Hennessy-Milner-Logik ist erstmal eine Logik, die im Grunde für Anwendung zu primitiv ist, weil sie eben eine Logik ist, die einem praktisch immer nur sagt, was im nächsten Schritt passiert. Und wenn ich 5 Schritte in die Zukunft gucken will, dann muss ich 5-mal nacheinander sagen, im nächsten Schritt. Das will ich natürlich eigentlich nicht machen. Ich will wissen, was mit so einem Prozess auf lange Sicht passiert. Und ich brauche also Temporallogiken. Da gibt es auch wieder viele Möglichkeiten, die man hat zur Auswahl. Und wir konzentrieren uns hier mal auf den Mü-Kalkül. Der Mü-Kalkül ist also eine absurd ausdrucksmächtige Logik, die, in der man Formeln hinschreiben kann, die sehr kurz sind und die keine Sau versteht, wenn man sie liest. Das werden wir hier soweit nicht treiben. Ja, also wir werden nur sehr einfache Formeln tatsächlich anwenden in dem Mü-Kalkül, also solche, die man noch versteht. Und einer der Gründe, warum wir uns auf diesen Mü-Kalkül konzentrieren, ist der, dass man anhand des Mü-Kalküls auch Fixpunkttheorie lernt. Fixpunkttheorie ist eine zentrale Sache, die man überall wiederfindet, die wir im Übrigen auch in anderen Kontexten hier noch mit brauchen, also gar nicht nur für den Mü-Kalkül, sondern auch zum Beispiel viele dieser Äquivalenzen verlangen Fixpunkttheorie. So, und noch so ein Buchstabe Pi. Das meint nicht die Kreiszahl, sondern den sogenannten Pi-Kalkül. Mit ausdrücklichen Fragezeichen, nur dann, wenn wir es schaffen, das typischere Ereignis ist, dass man dem nicht oder zumindest nicht viel davon schafft. Der Pi-Kalkül ist jetzt eine Erweiterung von CCS, auch damals entworfen von Milner selber, beziehungsweise ist Pi eigentlich das, also der Pi-Kalkül das, worauf Milner eigentlich hinaus wollte, also CCS ist eine technische Vorbereitung dafür. Der Unterschied zwischen CCS und dem Pi-Kalkül ist die Dynamik. Also in CCS, da habe ich praktisch Prozesse, die miteinander fest verdrahtet sind und auf vorher bestimmten Wegen miteinander kommunizieren. Im Pi-Kalkül ist diese Verdrahtung dynamisch. Ich kann also neue Verbindungen zwischen Prozessen herstellen, indem die Prozesse Kanalnamen austauschen. Das ist ein erheblicher Sprung in der Komplexität des Ganzen. Insofern werden wir wahrscheinlich da auch nur einen groben Blick drauf werfen können. So, das ist die thematische Übersicht. Literatur. Ja, gibt es einmal ein klassisches Buch. Von Milner selbst. A Calculus of Communicating Systems, gut abgehangen, 1986, glaube ich, erschienen, oder 87 oder sowas. Das ist ein gut verdauliches Buch. Wo eben, ja, wie der Name schon sagt, eben genau gerade CCS erklärt ist. Also CCS und Äquivalenzen auf CCS-Prozesse. Dann von Aceto und Larsen erstmal online frei verfügbar. Ja, also ein Tutorial praktisch, an Introduction to Milner's CCS. Das ist also ja auch genau wie auch das ursprüngliche Buch im Wesentlichen als eben Lehrmaterial ausgelegt. Das ist also kein wissenschaftliches Paper jetzt, sondern ein halbes Lehrbuch im Grunde. Hat zwei große Vorteile. Erstens ist ein bisschen aktueller. Wie gesagt, nicht, also das Buch da, das ursprüngliche, das ist aus den 80ern. Und zweitens ist es im Wesentlichen die erste Hälfte von diesem Buch hier. Aceto et al., also ja, et al. Beinhaltet auch Larsen und noch zwei andere. Und nach diesem Buch machen wir im Wesentlichen die Vorlesung. Das ist jetzt mal relativ eindeutig hierzu. Ne? Also wenn man fragt, was ist der Inhalt der Vorlesung? Ja, der Inhalt der Vorlesung ist der Anfang von diesem Buch hier. So. Und große Teile dieses Buchs eben sind einfach frei und mal verfügbar in Gestalt dieses Tutorials hier. Praktisch die erste Hälfte von dem Buch. So, ansonsten ist das auch, glaube ich, kein teures Buch. Das ist so ein dünnes Ding irgendwie. Das kann man wahrscheinlich auch relativ günstig anschaffen. So, und wenn wir dazu kommen sollten, gibt es über ein Pi-Kalkül noch ein extra Buch von San Giorgi, das heißt Art of the Pi-Calculus. So, aber eben die meiste Zeit, ja, hiermit kommen wir im Groben mindestens zwei Drittel der Veranstaltung. So, ab jetzt würde ich gerne für den Rest der Sitzung meine eigene Tätigkeit mehr oder weniger einstellen. Wir wollen jetzt mal uns überlegen, was man denn eigentlich haben möchte, wenn man einen Formalismus sucht, in dem man nebenläufige Systeme spezifiziert oder ausdrückt. Und dazu überlegen Sie sich doch mal Folgendes, also das Standardbeispiel der Nebenläufigkeit überhaupt, weil das ja auch ein Informatikthema ist, ist die Kaffeemaschine, ja, beziehungsweise der Kaffeeautomat. So, und dann überlegen Sie sich doch mal, wenn jetzt also Sie so einen Kaffeeautomaten, der so sagen wir mal für Geld Kaffee verkauft, womöglich noch andere Dinge, wenn man so ein Ding als nebenläufigen Prozess darstellen will, was spielt da rein, was möchte man darstellen, möchte man da vielleicht grafische Mittel für verwenden, möchte man da sprachliche Mittel für verwenden. Denken Sie einfach mal völlig Freestyle drauf los. Wir haben ja jetzt keinen Formalismus, in dem wir das machen können. Ja, das wird jetzt also formlos. Ja, also auch wenn wir ein Bild malen, hat dieses Bild zunächst natürlich noch keine formale Bedeutung. Wenn wir einen Text hinmalen, hat der noch keine formale Bedeutung. Tun Sie sich dazu am besten zu zweit zusammen, hätte ich jetzt gesagt, gut, dann geht es nicht auf, also einmal zu zweit, einmal zu dritt vielleicht. Und ja, malen Sie einfach mal ein paar Sachen hin, die also Ihrer Ansicht nach eine Kaffeemaschine beschreiben. Und ja, dann sehen wir uns die Ergebnisse anschließend zusammen an.
Wenn Anregungen kommen, dann.
Ich weiß, also wir hatten eine Kaffeemaschine, die immer nach Wasser und neuen Bohnen und Leerzeug rausschreibt.
Das ist nicht genau die Frage. Prinzip einfach einen lustigen Automaten mit.
Du könntest natürlich so ganz selbst schön mal von Kaffee an einfach
zwei Geld nochmal nebeneinander legen. Das sind zwei Kaffeemaschinen.
Du könntest Teile davon als Automaten nehmen, das war gesehen ganz gerne. Ja, ich würde jetzt nicht das an den Automat zu Test halten, den ich gerade eben erzählen kann. Oder so. Ja, dann muss man auch direkt überlegen. Ja, wobei es ja, dann ist der Zustand danach halt.
Ja, also es wird eben, ich höre eben die Frage raus, wo denn da eigentlich die Kommunikation ist. Ja, also vielleicht sollte man sich überlegen, dass so ein Kaffeeautomat ja nicht alleine in der Ecke steht. Ja, er hat vielleicht Kunden, er hat vielleicht einen Maintainer oder so. Ja. Wenn das ein öffentlicher Automat ist, wo ich mir für Geld Kaffee ziehen kann, typischerweise nicht identisch sind. Ja.
Also es gibt zumindest dieses irgendwie checken, ob irgendwie alles da ist, also irgendwie, ob es auch Platz hat, wie mehr Münzen, ob das Wasser da ist, ob auch noch ein Boden da, sonst ob es irgendwie da verstopft ist. Und sonst irgendwie muss es Ausgabe geben, die dann sagt, das ist kaputt.
Ist ja, das nicht ist schon eine Kommunikation, wenn ich
immer
den Kaffee
mache? Das ist auch eine Kommunikation. Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Das selbstverständlich. Darum geht es vor allem. Ja, es heißt Communicating Systems. Ja, also es geht natürlich in erster Linie um die Kommunikation. Ja, also mit außen. Also außen heißt natürlich irgendwelche Menschen, die in irgendeiner Form mit der Kaffeemaschine zu tun haben. Nicht? Also das sind die einzigen Einheiten, mit denen die Kaffeemaschine kommuniziert. Bisher nicht mit dem Internet gestellt, ich kaffe nach oder so, sondern.
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu imaginieren.
Lass uns das auch noch davon malen, und dann kann man da immer noch die Niederlassung malen. Irgendwo gibt es ja einen Punkt, wo der Mensch Geld in den Handel wirft. Ja, muss man ihm nicht vorhersagen.
Den Menschen?
Ja, dass das der Geld in den Automaten werfen soll. Oder mit der Kommunikation muss da die ausführlich worden
sein. Ja, der Mensch, der Automat benutzt, in der Fall, was es hier gibt.
Das ist dann quasi da oben. Hat so ein Mini-Display.
Eins passt so nicht so aus.
Was kann man jetzt
sagen? Eins zu verkaufen von denen,
verschiedenen Dingen. Und es gibt
eins für Operator.
Okay. wie man drückt, bei irgendeinem von den Synapsen und fliegt ihn dann zu
anders. Der Typ mit der Karte ist
ja. Ja, das ist der
selbe. Zeigt er auch die ganze Zeit an?
Gefühlt. Und was für ein
Schwenk, wenn nichts mehr dann.
Kann er halt, wenn er in dem State eilt, kann er mit dem Error-System.
Boah, kann der Strom weg. Oh. Ja, Notstrom.
Wir haben gerade eine USV gekauft, deshalb bin ich so ein bisschen, seit heute Morgen bin ich mit den Elektrikern.
Was, eine USV für die Kaffeemaschine?
Nee, nicht eine Kaffeemaschine, für Informatik-Gate.
Für die Heizung.
Ja, okay, lassen wir mal den Strom. Der Strom ist Gott gegeben. Würde vorschlagen, der Strom kann nicht ausfallen. Dann gibt es im Prinzip
Dinge,
die auch drücken können. Okay. Außer sowas
das,
wie irgendwas.
Das ist jetzt einfach nur,
ob er die Frage, ob er das erkennt.
Anwender bezahlt hat.
Es gibt
ja, und wir hier so ein Auszahlen,
das ist kompliziert,
ist das
wichtig.
Ja, das ist aber das.
Wenn er hier alles oder erst in der
Design macht.
Im Prinzip willst du
es. Das ist halt mehr convenient,
wenn der User nicht erst aufdrücken genau, und dann sagt er Dinge. Ja, aber das ist doch eigentlich genau die Idee. Das hat, man hat noch so ein anderes Ding, das macht so kontinuierlich Self-Check oder so. Folgt so. Und, genau, und wenn halt was passiert, dann sagt der Ding hier, sagt Fehler. Und dann muss halt, weiß nicht, der Reparatur entkommen.
Und die sagen mir, dass das zwei verschiedene Threads sind. So.
Gar nicht. Hm. Umgestrichen belegen. Ja, beziehungsweise, also der Punkt ist ja, der hier geht hier so mit Pfeil in so einen Error-Zustand und redet mit dem und sagt, hier ist jetzt Schluss. Hier wird das nächste.
Das heißt, der geht hier in Error und wenn er diesen Pfeil macht, dann passiert hier danach
nichts.
Ja, zum Beispiel.
Jetzt wäre die Frage, in welchem Zustand wechselt sie
vom Platzzustand von dem Kunden. Und allerdings ist das Problem, der Error kann ja quasi jederzeit.
Der Kunde ist jetzt
kann ja auch jederzeit kaputt gehen, nachdem man.
Wenn man Zustand aus dem
hat, muss man. Das ist ein ja. Das passiert ja ständig quasi. Wann wir einen Tag haben,
ja.
Das wäre jetzt eine einzige. Der zeigt mir die letzte Nachricht, die wir bekommen haben.
Das getan hat, muss er dann gegen die Nachricht
verwenden,
oder? Das ist natürlich falsch, so findet der Kunde gerade sein Blutlager.
Wenn er
einmal nach dem Geld eingriff, das ist natürlich falsch.
Automatenmäßig macht so und
so. Dann gibt es irgendwo HP-System.
Genau.
Dann muss aber, also der muss ja trotzdem Bescheid wissen lassen,
ja, ja,
und der muss auch Bescheid wissen.
Aber der macht, der redet nicht mit dem einzelnen Status, sondern der hat die Flag oder sowas. Das ist nicht schön.
Ja.
Weil sonst musst du mit allem einzeln
reden.
Das bedeutet eigentlich, wir haben.
Da kann man wieder so kommen, wenn das kann man Transition
ja, oder nicht. Das ist von mir ein bisschen und das
passen
wir.
Entweder das? Nein, oder nein, nur von der Logik her. Nein, von der Logik her. Nein, von der Logik her. Wenn ich quasi eingehen will, dann rausgehen und ersetzen.
Außen.
Und dann ist es programmiert hätte, der Spieß, aber.
Das ist schon zu schwer,
das Ding ist nicht so, sondern einen Await Input Thread.
Ja, das ist ja der.
Wenn am Ende ein Git-Verlass rauskommt, dann können wir einfach alle Ergebnisse von
Git-Verlässen
mitbringen. Ich hätte einen Display-Thread und einen Await-Input-Thread und einen Main-Loop für die ganzen Dinge.
Aber das ist ja
vielleicht auch ein E-Mail, so,
was wir da machen.
Das ist ja auch das fertig ist, dass der Kaffee gemahlen ist.
Ja, aber das ist ja
so Wunschentscheidung,
dass Fehler zu verwenden von Kaffee-Auswahl würde ich mir gerade nicht.
Ja, die Flöchler
entschuldigen. Ich wollte irgendwie sagen, Kaffee-Fehler. Dann könnte man schon sinnvoll, aber man würde das eher als jemand
schon fühlen. Aber weil
dann
würde jetzt erstmal versuchen, ein
Funktionieren zu simulieren. Also jetzt bei dem sein Zustand, bei dem sein Error. Folgende Gedanken machen, normal ein und fragwürdig funktioniert, beschreiben.
Na, im Prinzip, wenn einer schon Geld eingeworfen hat und dann ist das Kaffeepulver leer, ist ja auch so ein Fehler.
Dann muss der dann Geld vielleicht wieder drin.
Ja, oder Milch. Oder es kommt einfach der Kaffee raus, weil der Kaffee das Pulver nachgefüllt ist. Man kann ja davon ausgehen, dass Fehler schnell behoben werden.
So wie dann ist das halt ein Zip aus dem Drucker nach 5 Tagen das Gedruckte rauskommt, ja, wenn man schon Papier nachfüllt.
Schnell genug, oder? Ich meine, Kaffee will keiner so dringend.
Nee, ich glaube auch nicht. Das ist mir noch nie passiert.
Kann nicht sein. Ja, das ist aber auch egal, weil wenn siehst du doch, das ist genau das Argument für das andere. Die Leute wollen so dringend Kaffee, die schicken es zur Nutze selber.
Mhm.
Das ist doch eher was am Beispiel.
Kann ich mir schon vorstellen, naja, nee, unten im Dings da Automatenraum, die haben ja eh nur so Plastikcover vorne, und wenn man wirklich Kaffee will, dann muss man da halt energisch durchlangen und eingreifen.
Ja, gut. Also, das funktioniert. Okay, hier macht er den. Und jetzt brauchen wir auch nämlich nur noch während der State Transition Fragen auf Fehler und dann sagen wir es nicht.
Wie malen wir das?
Wir können das doch malen, wie wir wollen. Wir können auch gepunktete Linien machen. Ja, nicht check, sondern. Ja.
Ach, Appalled Error State.
Ja.
Okay.
Doch. Wir können danach auch mal malen.
Vielleicht, ja.
Also, wir haben Geld. Dann geht es weiter.
Oh ja, weil das
dann geht es in den Kaffee
das
produzieren.
Das passen muss auch für die
Parallel. Und zwar aber nur.
Bisschen doof.
Nein, das war's aber.
Da haben so viel Platz oder so.
Oder hier, hier fangen wir jetzt an, Kaffee auf den Boden zu malen. Was braucht man? Was macht man? Muss die Milch aufschreiben.
Wir haben Milch?
Na klar. Keine Ahnung.
Dann müssen wir wirklich einen Timeout machen, weil sonst wird sie fertig.
Nee, das ist ja jetzt ist ja das Geld schon da. Jetzt können wir.
Jetzt können wir die ganzen
fancy ja, Sachen. Genau,
wir malen zwei lieber.
Ja, wir malen Kaffee. Und zwar ist das ein neuer Prozess. Und Milch auch schon ist auch ein neuer Prozess. Mach mal rechts. Also hier ist kein Display. Und der hier geht weiter in den Warte auf Amts 3.
In den.
Weil er wartet auch dann
das, auf das und dann auf das.
Genau.
Okay, das heißt, hier ist ein Zustand Warte auf Dinge und hier ist ein Zustand
fertig gewartet.
Auf alle Dinge fertig gewartet.
Okay, das macht keinen Sinn. Und doch, das macht Sinn.
Doch, das macht Sinn.
Ja, weil das macht Sinn. Geht so weiter.
Ich würde sagen, es macht Sinn.
Okay.
Ja, es macht produziert
Sinn. Okay, wenn der Kaffee fertig ist, dann muss er ihm eben die Tasse schütten und dann
in den Sparzustand gehen.
dann muss er gucken, ob eine Tasse da steht. Das wird ein bisschen overengineert. Dann muss er sagen, guten Appetit, was weiß ich, da braucht man einen Kaffeetrinker. Einen Hintrinker.
Weiß nicht.
Danke für Ihren Einkauf.
Ich dachte mir an sowas.
Wir wissen doch, was der sagt in dem Fall. Bitte entnehmen, sagt er.
Ich würde sowas sagen, wie denken Sie daran, irgendwann muss man trotzdem schlafen. Ist der Plan fertig? Müssen wir gucken, dass eine Tasse da ist oder ist die einfach magically da?
Ich weiß nicht, wenn keine Tasse da ist, ist auch nicht so schlimm.
Sie ist halt was auf den Boden.
Das ist dann die Kommunikation vielleicht mit einem Kunstunternehmen. Nee, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Also kein,
hat
ja.
Unser Kaffeeautomat Internet und sagt dem Kunstunternehmen.
Genau, der hat Internet. Er schafft es nicht, einen Sensor zu haben, ob da eine Tasse ist. Nein, er ruft lieber die Firma an. Kann der bitte einen Sensor haben, ob jemand seine kleinen Patschpoten da hat? Oder damit sich Katzen und kleine Tiere die Hände verbrennen?
Also wenn man sich schon die Mühe macht, dann sollte aber auch den Error-Code mit dem Teapot können. Das ist schon seit 2018 da, diesen Teapot.
Ja.
Ja, weiß ich nicht, aber so prinzipiell muss der hier jetzt irgendwie Zeug zusammenschütten und dann so
da
Ausgabe
und sagen, es ist vollbracht.
Und dann muss man einen einmal schreiben.
Von wem?
Für wieder in dieses Ding zu gehen. Also dann muss es warten, dass das aber kein Punkt werden.
Ja, Punkt erkannt.
Also weil wenn man das anzeigt und gleich danach zeigt er es schon wieder. Ja. Und hier geht es vorne halt mit so einem Stromstecker rein. Ich würde sagen, unser Kaffee ist fertig. Ich
mag dann doch einen Pickwick jetzt.
Ja, das kommt hier aus dem Nichts.
Ich habe so den Eindruck, so allmählich stabilisiert das, ne? Vielleicht mal hintere Reihe zuerst.
Das machen wir jetzt an der Tafel.
Das ist zu fangen. Was hat der zu tun eigentlich?
Das ist ja ein
Dann hast du halt irgendwie einen Teilpaar.
Ja.
Ja.
So, jetzt haben wir dafür wurden eine andere.
Das ist nur eine freie, nicht so das Wischen.
Ich hab doch keinen Mund. Da kam es auch noch nicht. Da kam dann eine große und gestern kam
das Petri-Netz, ja.
Ja, ja. Ja gut, wenn die Leute schon Formalismen kennen, ist natürlich Pech. Ne?
Das heißt doch keine Angst, wir haben uns für was anderes entschieden. Nee.
Aber auch wenn man schon Dinge in die Richtung kennt, fällt es einem schwerer, sich irgendwas komplett Neues auszudenken, weil man immer wieder in das, was man halt schon mal irgendwie gelernt hat, verfällt. Zustand. Ja. Kaffee bestellen.
Allein, also so jetzt mal didaktischer Tipp, auch wenn man mal Tutorium hält oder so, es ist, wenn man Sachen an die Tafel malt, insbesondere wenn sie umfangreicher sind, immer, sagen wir mal, rhetorisch, didaktisch geschickt, wenn man erstmal so ein bisschen was macht, dabei braucht man eigentlich nicht zu reden. Man malt erstmal so eine Portion hin und dann erklärt man, was man gerade hingemalt hat. Dann natürlich zum Körperliche. Das heißt, jetzt würde man an dieser Stelle vielleicht günstigerweise mal unterbrechen und den Teil, den man schon hingemalt hat, mal erklären.
Wir waren fast fertig.
Achso, ja, glaube ich. Dann bin so.
Vermutlich.
befindet sich das System in einem Zustand, in dem der Kunde einen Kaffee will, aber noch nicht hat und auch noch nicht dafür gezahlt hat. Der Automat ist dementsprechend in einem Zustand, wo er noch Geld haben will. Und die Kaffeemaschine ist momentan noch im Ruhezustand. Dann von diesem Zustand aus kann der Kunde, indem er Geld einwirft, über diese Transition den Automaten in einen Zustand bringen, in dem er gezahlt hat, und den Kunden in einen Zustand, von dem aus er dann sich einen Kaffee aussuchen kann.
So würde dann jetzt der Kaffeemacher in
dem Demo-Heimerat vielleicht tatsächlich die Token bewegen.
Das wäre eine gute Idee. So, von diesem Zustand aus liegt es jetzt am Kunden, einen Kaffee zu wählen. Und dadurch bewegt sich die Marke.
Du musst irgendwie zwei Marken erzeugen, auch in dem Gezahlzustand, sonst fehlt dir einer.
Jetzt der Wechsel vom Gezahlt hängt gerade komisch, weil der hängt an einer. Der könnte in den Nicht-Gezahlzustand zurückwechseln, muss aber nicht, das ist falsch so. Der muss an der Transition hängen. Nee. An der. Hat ja auch mehr Sinn. Ja. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, der Kaffee-Automat. So. Und der Kunde ist jetzt gerade in gar keinem Zustand danach. Das ist vielleicht falsch oder auch nicht.
Ich meine, das ist eigentlich auch nicht richtig, weil der zu dem Zustand nicht.
Was?
Wenn ich in gar keinem Zustand bin, dann brauche ich Kaffee. Das ist total
realitätsnah. Eigentlich ist es ein Zustand, ist halt ein Zustand, in dem keine Token beim Kunden sind. Das passt eigentlich. Genau. Der Automat, genau, die Markierung ist raus, da muss die auch raus, weil das durch die Transition geschieht. Das heißt, in diesem Zustand ist jetzt der Kaffeemacher am Kaffee kochen. Und wenn er dann den Kaffee rausgibt, dann...
Ja, im Moment, das kann er aber gerade nicht, weil da eine Marke fehlt. Ich glaube, diese jetzt? Da rechts,
ja.
Der Pfeil ist einfach weg.
Falsch.
Und der Pfeil von gezahlt ist auch falsch.
Was?
Von gezahlt nach links oben, oder?
Augenblick.
Weil in gezahlt hast du gerade keine Marke.
Ja, aber die habe ich rausgenommen. Ach nee, du hast recht. Ja. Das ist falsch. Dann. Ja. Das war nicht die richtige Anknüpfstelle. Das wäre die richtige Anknüpfstelle. Richtig. So, jetzt. Ist wahrscheinlich auch sinnvoller, wenn ich schon beim Auswählen das Geld abziehe. Ja. Sonst ist er in einem weder nicht gezahlt noch gezahlt Zustand.
Genau, im Ruhezustand.
Okay. Und dann von dem Zustand Kaffee machend geht er zurück in den Idle-Zustand und der Kunde hat jetzt Kaffee.
Was? Das Ziel war.
Das heißt, damit ist der Prozess an sich fertig. Bis dann. Oh Gott. Warum soll man aufhören mit dem Kaffee trinken?
Ja,
jo.
Das war also, Petri-Netz, wo lernt man sowas hier?
PFP. Wobei man es falsch lernt.
PFP.
Und im Mixbums hier.
Softwareentwicklung in Großbritannien.
Es kommt, glaube ich, in der Vorlesung mal vor, aber man lernt es nicht.
Es kommt mindestens in der Klausur vor.
Ja, also ich habe das in meiner Klausur gemacht.
Das heißt noch nicht, dass man es da lernt.
Okay, also wir können ja zumindest mal zwei Beobachtungen machen über den Formalismus an sich. Ja gut, das sind ganz sicher viele machen, also was für Beobachtungen? Das ist jetzt hier der nächste Nobody Expects the 20th Spanish Inquisition. Also was für Beobachtungen machen wir an diesem Beispiel über jetzt mal den Formalismus, also über Petrinetze?
Also, was ich zu beobachten habe an dem Formalismus, ist, dass gerade irgendwie unklar ist, wer eigentlich mit wem kommuniziert oder vielmehr wer an wen eine Nachricht quasi schickt, wenn man Nachrichten haben will.
Ja, also es ist eher an etwas, was auch stattfindet auf der Ebene von Zustandsübergängen als auf der Ebene von Agenten, die miteinander kommunizieren, das ist richtig. Was sind denn die Zustände? Also was ist ein Zustand dieses Petrinetzes?
Das ist die Gesamtfüllung.
Genau, die Markierung. Ne? Genau, die Markierung, die Markierungen sind die Zustände. Nicht? Also am Anfang habe ich einen Anfangszustand, wo oben jeweils ein Token ist, nicht? Und dann fließen die Token weiter und wo die Token jeweils gerade sind, das ist ein Zustand. Was hat man noch für Beobachtungen? Jetzt mal auch auf sehr allgemeine Art. Das ist mit Verständlichkeit.
Wir haben ganz schön lange gebraucht, bis wir es halbwegs korrekt hingekriegt haben.
Es ist nicht so leicht zu sehen, was so ein Ding tatsächlich tut. Nicht? Also es ist, man muss schon ganz schön genau hingucken, ja, man muss viel erklären, bis also man sieht, was da für Token zusammenwirken und ob dann. Ob das Ganze jetzt richtig funktioniert oder nicht, ja?
Das wäre wahrscheinlich ein bisschen hilfreich, wenn ich meine Transition benannt hätte.
Ja, das ist richtig, wobei das, ja, das ist schon klar. Ne? Also dadurch, dass das jetzt alles anonym ist, also selbst die Zustände, also die Places sind ja, das jetzt, also für die Außenstehenden, ja, also die Kringel heißen Places und die, also Plätze, also Stellen, wo so Tokens sein können, ja? Und die Striche heißen Transitionen. Und der Formalismus besagt, also immer wenn an so einer Transition hier, machen wir mal eine Situation, wo das der Fall ist, also immer wenn an so einer Transition hier an allen anliegenden Eingängen Tokens sind, wie im gerade hingemalten Fall, ja, also hier ist ein Token, also der Punkt nennt sich Token, und hier ist auch ein Punkt, ja, dann kann die Transition feuern. Und was passiert, wenn die Transition feuert ist? Die Tokens gehen hier an den Eingängen weg und tauchen an den Ausgängen wieder auf. Also das ist so eine Maschine, die kleine Steinchen durch einen Graph reicht. Ja. So, nicht? Also es ist nicht so leicht zu sehen, was so ein Ding tut. Und auch wenn man jetzt das besser erklärt, ja, also man kann da ganz schön viel damit machen. Umgekehrt, das ist der Vorteil, das ist typischerweise so, dass das zusammengeht.
Man kann damit berechnen, beziehungsweise halt das in Tabelle aufschreiben und dann so Entscheidungen antreffen, wie gibt es irgendwo einen Deadlock oder kommen wir irgendwo einen Fehlerzustand, auf den wir nie wieder wegkommen oder sowas.
Ja, man hat so Analysealgorithmen für Petri-Netze, genau, das ist richtig. Die hat man an anderer Stelle auch und in der Tat ist sogar Analyse von Petri-Netzen relativ nicht trivial. Also es ist nicht nur für uns schwer zu sehen und ich habe jetzt die tatsächlichen Komplexitäten nicht so ganz jetzt parat und die hängen auch sehr von den Details ab, wie genau ich jetzt mein System definiere und ob da zum Beispiel womöglich pro Platz mehrere Tokens sein können oder nur eins und so weiter, das spielt alles rein. Also Petri-Netze sind ein relativ schwieriger Formalismus. Das, was man darin einkauft, ist noch was anderes. Also auf der positiven Seite. Also ist so relativ kompakt. Ja, also ich habe hier relativ viele Zustände. Ja, also praktisch, zunächst mal, also theoretisch wäre also jede mögliche Markierung des Systems ein Zustand. Okay, die sind nicht alle erreichbar in diesem Falle, ja. Gut, wenn ich jetzt hier stattdessen den Zustandsgraph hinmale, dann ist der vermutlich nicht viel größer, weil das, was in dem System tatsächlich passieren kann, in diesem Falle relativ limitiert ist. Nicht? Aber im Allgemeinen kann ich also mit relativ kleinen Petri-Netzen relativ große Zustandsgraphen kodieren.
Nicht? Das heißt, das ist immer ein typischer Trade-off. Ich habe hohe Komplexität, also das Ding ist für mich wie für die Maschine schwer zu verstehen, aber andererseits ist es relativ kompakt hinzumachen. Und das hat man an vielen anderen Stellen auch.
Also nicht nur bei so nebenläufigen Systemen, auch bei Logiken zum Beispiel. Ja, das gibt nicht, also. Und das, man sagt aber zum Beispiel, also so, ja, also ausdrucksstarke Logik in höherer Stufe oder erster Stufe oder sowas, ja, schimpft man immer, ja, die sind ja unentscheidbar, deswegen sind die nicht gut, ja, aber andererseits kann ich eben sehr, sehr knapp da Dinge hinmalen, für die man sich dann in anderen Logiken, die eben entscheidbar sind, sonst wie einen abschwafeln muss. Und natürlich hat man dann auch, wenn die entscheidbar sind, die anderen Logiken, entsprechend riesengroßen Input für einen Reasoner. Nee, und hier ist das genauso. Nicht? Also ich habe relativ große Berechnungskomplexität, weil eben der Zustandsraum potenziell riesengroß ist. Nicht? Aber ich habe relativ verpackte Repräsentationen. So, das war das eine. Ja, machen wir eben noch das andere.
Das ist aber echt, ne?
Ja, der hat einen Fall
weggenommen. Ich hatte Transition, wenn der Transition verknüpft ist, kann ja nicht gut gehen.
Ja, die musst du aber nur wegmachen
und dann passt. Dann ist die Transition weg und der Pfeil vom gezahlt müsste weg.
Ja.
Als verschiedene Threads modelliert, weil jeder weiß, dass virtueller Kaffee besser schmeckt. wir haben irgendwie so ein Display. Das kann irgendwie anzeigen und das macht das die ganze Zeit. Und wir haben irgendwie so einen Startzustand und wir haben so einen Check. Der Check läuft auch die ganze Zeit und der Check ist dafür gut, wenn irgendwie ein Fehler auftritt, also die Maschine kaputt ist oder irgend sowas, dann geht er in so einen Error-Zustand. Und dieser Error-Zustand ist total magisch, weil alle anderen Übergänge prüfen, ob der Error-Zustand gesetzt ist. Und nur wenn der nicht gesetzt ist, ist der Zustand, ist dieser Wechsel erlaubt. Und wenn der Check in den Error-Zustand geht, dann geht damit automatisch mit einer Display-Ausgabe. Und das Display zeigt immer die letzte Nachricht an, die es bekommen hat. Halt bis zum Ende aller Tage. Genau, was ist dieser Zustand? Dieser Zustand ist irgendwie Menü anzeigen. Und dann gibt es hier so einen Übergang, das ist irgendwie Sorte ausgewählt oder so. Hier wissen wir jetzt, welche Sorte der Benutzer ausgesucht hat und dann fangen wir schon mal an, das Wasser warm zu machen. Dafür starten wir einen neuen Thread und Thread starten geht mit Doppelpfeil. Und der macht Wasser warm. Und außerdem machen wir eine Anzeige, die sagt irgendwie Geld. Geld oder Leben. Und genau, sobald wir das Geld bekommen haben, sch-
starten wir noch Source-Threads, zum Beispiel den Milchaufschäumer-Thread. Milch. So. Und wir starten den Kaffeemahl-Thread, den male ich jetzt mal nicht, aber den gibt es auch. Und von hier gehen wir in so einen Wartezustand. Warte. Und zwar wartet der darauf, bis der hier fertig ist und der hier fertig ist und auch der Kaffee gemahlen ist. Und die Prozesse terminieren dann. Und hier sind wir jetzt also so in dem Mischen und Ausgeben. Wir sind immer noch in dem gleichen Feld, aber natürlich, also wir geben jetzt Dinge aus. Wir sagen dem Benutzer irgendwie, genieß deinen Kaffee. Gehen in so ein Warteding, wo wir halt 5 Sekunden warten. Oder sowas, oder 4 Millisekunden. Und gehen dann wieder da hoch. Und was mir fehlt, ist, der hier sagt natürlich, gib mal die Sorte an, die du aussuchen willst. Und das Ganze starten wir so von oben, da kommen so ein paar Pfeile. Die starten den Thread und den Thread. Ich glaube, das war's.
Ja. Kommentar, das fällt auf.
Du wirst es erstmal vollständiger. Es hat Threads, die getrennter, also man kann hier eher sehen, das ist ein anderes Thread, das mit dem Meeting.
Also es ist nicht von der Maschine her, es ist detaillierter ausmodelliert. Ja, also das Kaffeekochen an sich so als Prozess ist jetzt also weiter ausgearbeitet. Nicht? Also vor dem Kollegensystem, da gab es eben einfach Kaffee, hier wird spezifiziert, wie er nur aus Milchwasser und Kaffeebohnen gemacht wird. Nicht? Okay. Vollständiger als das vorige System?
Ja, es gibt hier noch ein Checks, ein Display und das ist mal drin.
Das fehlt halt der Kunde.
Es fehlt der Kunde, es fehlt etwas, was recht entscheidend mit dem Kunden zusammenhängt.
Interaktion.
Ja, die Interaktion. Die Interaktion mit dem Kunden, ja, also insbesondere gut, wenn wir jetzt mal denken, dass also da nur der Kunde jetzt irgendwie so ein bisschen wegextrahiert ist, kann man ja auch sagen, dass ich jetzt erstmal das System baue und hinterher mit dem Kunden zusammenschalte, dann ist halt diese Komponente gebaut, klar, kann ich machen. Ja. Genau so funktioniert das nachher, ja. Also man baut dann Prozesse, die man erstmal modular sich so zurecht denkt, ich baue erst den Kunden, dann die Kaffeemaschine und dann stelle ich sie nebeneinander. Ja, ich kann mir also vorstellen, ich würde jetzt hier einen Kunden daneben stellen, der das Display liest und entsprechend reagiert und irgendwann einen Kaffee nimmt oder so, ja, kann man das machen. Was der da, sagen wir mal, zumindest ein bisschen auffällig an dieser Stelle, der ganzen Struktur, die hier vorne ist. Habt ihr eben auch diskutiert und bewusst weggelassen oder so?
Was mit bewusst weggelassen? Wir haben verschiedene Sachen bewusst weggelassen. Ja. Dass der Kunde weggeht.
Aber
also aus dem Error-Zustand kommen wir nicht mehr raus.
Also wenn die Maschine in Error-Zustand kommt, klar, da kommt man nicht mehr raus, und dann muss halt typischerweise der Kundendienst kommen und das muss man vielleicht, ne? Da kann ja sein, dass das nicht mitmodelliert wird, da gibt es halt ein Reset oder das wieder angestellt, fängt von vorne an. Ja, nee, das ist also definitiv. Nee, also wenn das passiert, wenn der Kunde hier eine Sorte auswählt und weggeht, ja, weil er gerade kein Geld dabei hat oder so. Ja, das, in dem Fall ist also die Maschine erstmal am Arsch. Ja, also da muss also auch hier dann schon der Kundendienst kommen und die Maschine wieder zurücksetzen, wenn er einen Kaffee bestellt und dann nicht abnimmt. Ja, das wäre also an dieser Stelle, ne, also deswegen macht man sowas, ja, und wenn man sowas dann testet, dann sieht man, dass man hier also solche Designprobleme drin hat. Das ist das eine. Das ist jetzt aus ein Problem, ja eigentlich aus, ich wollte gerade sagen, nur aus Sicht des Kunden, aber natürlich auch aus Sicht des Betreibers, der natürlich auch weiter Kaffee verkaufen möchte, ohne den Kundendienst hinzuschicken, auch wenn man beim Kunden keinen Kaffee hat. Was noch? Komponenten hier, die da sind.
Was passiert, wenn irgendein Kunde den Kaffee direkt dann schon einen neuen nimmt?
Dann läuft die Tasse über.
Nee, dann kann man eine Tasse reinschieben.
Das passiert wahrscheinlich im realen Leben auch. Ne? Also
ja,
das ist wahr. Also es wird hier nur unterstellt, dass der Kunde den Kaffee nicht nimmt.
Okay. Ja.
Kann sein. Ja, im Automatenbetreiber ist das dann an der Stelle vergleichsweise Schnurz, wenn dann halt an zwei Kaffee und eine Tasse bestellt. Das ist eine Eigenschuld.
Es gibt so keinen richtigen Abbruch, wenn irgendwie sagt, es ist Unsinn, alle, ich weiß ein Geld nicht mehr. Sonst.
Ja, okay, aber dann wollen wir das nicht.
Ja, der ganze Punkt Rückgeld oder so ist halt in diesem einen Fall reingedacht, vielleicht.
Ja, also, aber es ist halt, also kann nicht so sehen, dass Rückgeld, ich meine, in meinem Leben unterstellen wir, dass der Kaffee einen Euro kostet und dann nur Euro-Stücke entgegengenommen werden. Ja, das ist zunächst mal eine zusätzliche Vereinfachung, aber überhaupt das ganze Thema Geld. Ja, also das hier ist ein Fall, der Geld verlangt. Eine Prozedur dafür, tatsächlich mal Geld entgegenzunehmen, die sehe ich da überhaupt nicht. Insbesondere vielleicht mal ein Guard, der irgendwie sagt, es gibt nur dann Kaffee, wenn da auch tatsächlich mal ein Zahlort ist. Ne?
Das ist das, was durch dieses Reichausrufezeichen symbolisiert werden soll.
Achso, das heißt, das ist...
Hingehen, wenn das Geld da ist.
Achso, das ist also jetzt intern praktisch ein Sensor, der feststellt, ob Geld da ist. Ja, okay. Nee, in dem Sinne, stimmt, ist doch da. Ja, okay. Ja, nee, stimmt, das habe ich das auch erklärt. Nee, okay. Ja. Jo, nicht? Also man sieht, man kann sich also über solche Dinge lang und breit Gedanken machen, nicht? Und man kann sich fragen, ob das, was man da hingemalt hat, nachher im realen Leben auch funktioniert oder nicht. Und genau darum geht es, nicht? Also das machen wir dann formaler ab dem nächsten Mal. Dann machen wir eben eine Einführung erstmal auf Feuer-Ebene, glaube ich, im CCS. Wie gesagt, ich kann empfehlen, sich da online mal diese Quelles zu besorgen, Introduction to Modern CCS oder auch, wie gesagt, vielleicht zu kaufen, schaut auch nichts. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir machen es morgen. Auch morgen dann, wo ich immer